Heute die 12. OMR Classics Folge aus dem Februar 2021 wieder neu aufgelegt. Das Gespräch mit Sido.
Ich überlege, ob es überhaupt sinnvoll ist, noch ein Album zu machen. Für mich ist ein Album mittlerweile Perlen vor die Säue. Ich gebe mir wirklich Mühe für mein Album. Ich überlege mir, wie lang sind die Lücken zwischen den einzelnen Songs. Dann höre ich mir das Album komplett einmal an und merke, oh shit, der Spannungsbogen ist noch nicht so rund. Hier an der Stelle fehlt noch ein Song. Dann gehe ich nochmal ins Studio und mache nochmal einen Song, der den Spannungsbogen rund macht. Also ich gebe mir wirklich viel Mühe, um ein Album zu einem Album, zum Gesamtpaket zu machen. Und das wird gar nicht mehr honoriert. Keiner hört mehr ein ganzes Album. Also zu wenig Leute. Und dann, für den Fall ist es so Perlen vor die Säue für mich. Und dann würde ich eher nur noch Singles bringen.
Let's go! Go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews best bewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Wer OMR schon länger verfolgt, der weiß, wir sind schon immer stolz auch ein bisschen auf unsere popkulturellen Elemente. Persönlich eine große Leidenschaft für Rapmusik und entsprechend ergab es sich dann vor 3 Jahren ein Gespräch zu führen mit Sido, einem der ganz großen Protagonisten dieser Szene der letzten Jahrzehnte, der sich bis heute, nicht nur bis 21, sondern bis heute ja auch sogar 24, muss man sagen, echt extrem gut gehalten hat, weiter relevant ist. Und entsprechend legen wir die Folge gerne neu auf, wollen verstehen, wo kommt er her, wie hat er das gemacht, wie macht er das bis heute, was sind seine Aktivitäten. Also etwas mehr aus Business-Perspektive natürlich, als vielleicht sonst, wenn man ihn reden hört. Jetzt die Sido oder Paul Würdig oder Sigi-Geschichte. Auf geht's! Eine Legende des Rap. Herzlich willkommen, Sido oder Sigi. Moin.
Hallo, ich muss reden jetzt wie so ein Opa, ne? Weil Legenden sind immer alt.
Ja, mittlerweile ist ja Legende auch ein bisschen weiter dehnbar.
Ist eine Legende vorne oder hinten im Buch?
Eine Legende ist wahrscheinlich hinten, ja, hast recht.
Ja, siehste.
Okay, aber ich meine, du bist ja auch schon so 20 Jahre jetzt im Game, oder nicht?
Ja, 2001 habe ich meinen ersten Deal unterschrieben. Also jetzt 20 Jahre. Ui.
Krass. Siehst du mal. Und der erste Deal, das war deine erste Platte oder was war das?
Nee, der erste Deal mit Agro Berlin. Also der erste richtige Deal. Davor haben wir alles selber gemacht. Mhm. Und da haben wir das erste Mal einen Plattenvertrag unterschrieben. 2001.
Und war das sozusagen für dich irgendwie dann in dem Moment, wo du dachtest, okay, jetzt habe ich den Durchbruch geschafft? Oder hat das für dich eine größere Bedeutung gehabt? Offensichtlich, ja.
Ich hatte Geld auf einmal ein bisschen mehr.
Ja, okay, das ist schon mal ein Wort.
Das ist, was sich irgendwie geändert hat. Aber alle Schritte, die ich so gegangen bin in meiner Karriere, die Leute für bemerkenswert halten oder so, die sind einfach passiert und über die habe ich nicht lange oder viel nachgedacht. Es ist einfach alles passiert.
Ich finde also jetzt, ich meine, die meisten wissen ja eh, wer du bist, was du gemacht hast, irgendwie sozusagen früher Gangster-Rap, Berlin, Agro-Berlin, so diese zweite Hip-Hop-Phase in Deutschland voll mitgenommen. Und dann mittlerweile bist du ja jemand, einfach so Household Name in Deutschland. Also in der Generation zwischen 20 und 50 kennt dich wahrscheinlich jeder, oder hast du mal
so. Soll ich mal meine Insights angucken?
Ja, okay.
Soll ich mal meine Insights angucken bei Instagram?
Ja.
Da kann ich dir das doch genau sagen. Warte mal. Insights. Es sind. Also das Alter, ne? Wir reden jetzt vom Alter.
Deiner Zielgruppe, ja?
Die nette Zielgruppe hier alle ansehen, die sind so, der größte Balken ist bei 25 bis 34.
Dann siehst du mal.
Also sagen wir mal 18, 24 ist auch noch groß, also 18 bis 34, das ist das.
Aber die eigentliche, sag mal, du bist jetzt ja 40, ne?
Ja.
Also der eigentliche.
Das sag bitte nicht mehr so laut. Das mit Udo Lindenberg kannst du gerne nochmal laut sagen, aber mit 40, das sagen wir ab sofort leiser.
Ach komm, ich bin 41. Aber ich meine, am Ende geht es mir wirklich darum, was du gerade meinst mit Udo, dass ich es bei dir wirklich eine realistische Chance finde, dass du von 20 bis vielleicht jetzt 60, 70, also Jahre alt, komplett durchziehst, als Künstler immer relevant zu bleiben. Und das ist ja, finde ich, so der absolute Goldstandard. Das muss man erstmal schaffen. Das haben wenige geschafft in Deutschland, finde ich, in den letzten Jahrzehnten. Udo ist einer davon.
Ja, Rapper noch keiner.
Ja, ist, weil es das Ganze ja noch nicht so lange gibt eigentlich. Ich meine, ihr seid ja die erste Generation so richtig. Also jetzt ihr und die Hamburger.
Die erste erfolgreiche Generation schon, ja, würde ich sagen.
Ja, absolut, genau. Aber auch da gibt es jetzt aus deiner Kohorte nicht mehr so viele Künstler, die jetzt noch sozusagen so groß sind bei Spotify oder bei Insta oder so.
Nö. Also aus meiner Generation nicht. Ich bin ja immer noch Top 5 bei Spotify mit monatlichen Hörern. Und da, ich halte mich da auch ziemlich wacker. Aber das ist mein Backkatalog. Ich habe einfach viele Hits geschrieben im Laufe meiner Karriere und die hört man heute immer noch.
Ich meine, das muss man wirklich mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, das ist vielen nicht klar, aber ich habe das auch vorab recherchiert. Oder mein Kollege, der sagte, du machst irgendwie im Monat 4,2 Millionen Plays bei Spotify. So zum Vergleich, so Capital Bra, der jetzt ja wirklich gefühlt richtig groß ist, der macht irgendwie genau das gleiche oder sogar ein bisschen weniger. Oder Bones macht 4,1, Bowser ja, macht 3,5.
Im Dezember, letztes Jahr, war ich der mit den meisten monatlichen Hörern.
Aber wie, also wie kann, ist das wirklich deine Backlist?
Ich meine, das ist einfach nur mein Backkatalog. Ich habe ja nicht wirklich was rausgebracht letztes Jahr. Mhm. Das ist einfach nur mein Backkatalog. Die Leute hören dann Astronaut, die hören Fuffis im Club. Augen auf, meine ganzen alten Sachen, mein Backkatalog ist einfach riesig, 20 Jahre lang und ich habe Hits gemacht, so Songs, die zeitlos sind und die man auch gerne in 10, 20 Jahren noch hört. Ne?
Und wie würdest du sagen, ist die Relevanz, damit die das wieder sozusagen entdecken, damit diese Hits nicht verloren gehen, dass du sozusagen jetzt auch permanent in der aktuellen Zeit irgendwie medial präsent bist? Also ich meine, du hast jetzt große Accounts, aber du machst ja auch wirklich Kollaboration, du machst jetzt zum Beispiel mit Knossi diese ganzen Angelcamp-Geschichten. Ist das sozusagen darauf auch zurückzuführen?
Ich glaube schon, dass ich das letzte Jahr, wo viele meiner Kollegen nicht viel arbeiten konnten, irgendwie doch das Beste draus gemacht habe. Und ich habe was getan. Mhm. Ich habe jetzt nicht viel Geld verdient oder so, aber ich habe was getan. Ich war auf der Bildfläche, ich war zu greifen für die Leute. Ich habe die unterhalten. Es kann sein, dass es damit zu tun hat. Also letztes Jahr haben nicht viele Leute irgendwelche Konzerte gespielt, aber ich habe alles gespielt, was irgendwie möglich war.
Autokinos, alles.
Die Autokino-Shows, dann ging es in Berlin schon mal wieder in der Waldbühne mit, anstatt 20.000 Leute konnten da 5.000 Leute rein, das haben wir gespielt. Also ich habe Livestream-Konzerte gespielt, Livestream-Sendungen gemacht. Also ich war da und habe die Zeit genutzt und habe gespielt und war präsent für die Leute, was viele meiner Kollegen nicht hingekriegt haben. Viele wollten das auch gar nicht. Die wollten gar nicht vor Autos spielen. Hm. Die konnten sich das nicht vorstellen, vor Autos zu spielen.
Du hast ja gerade so gemeint, dass es für dich nie so strategisch war, sich zu überlegen, wie schaffe ich das, so viele Jahre präsent zu bleiben. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass es nur einfach so Bauchgefühl bei dir ist. Sondern ich meine, man muss sich ja auch ein bisschen fragen, früher warst du wirklich hart, so Gangster-Rapper. Und dann den Weg zu gehen und zu sagen, ich mach mal was mit Peter Maffay, ich mach mal was mit Andreas Burani und so, das ist ja schon irgendwie so eine ganz andere Welt. Und normalerweise würden ja alle sagen, das mache ich nicht. Du wirst ja wahrscheinlich auch überlegt haben, boah, kann ich das wirklich machen? Und hast dann irgendwie entschieden, ja, warum nicht, geht. Und irgendwie haben die auch alle das irgendwie immer gut gefunden.
Die Entscheidung wird nur gefällt im Sinne von Habe ich Bock drauf oder nicht? Da geht es nicht darum, wie die Leute das finden könnten. Ich habe Astronaut geschrieben und da die erste Zeile ist dieses Ich heb ab. Und ich konnte mir keinen anderen vorstellen, der das singen kann, außer Andreas. Es hat noch ein bisschen Überzeugungskunst gekostet, ihn davon zu überzeugen, dass er diesen Refrain singt, den ich geschrieben habe und nicht irgendwas Neues schreibt. Aber ich mache das genau so. Ich schreibe Songs und dann stelle ich mir irgendwen vor, der das singen könnte, weil ich es nicht kann. Und dann frage ich danach. Das hat nichts damit zu tun, ob Leute das mögen könnten oder nicht. Das ist mir egal.
Aber ich meine, du hast da schon irgendwie ein Wahnsinnsgespür für Markenführung, wenn man so will. Ich meine, dann auch dein erster Auftritt war ja so mit Maske, so wo man merkte, okay, das ist schon so was Besonderes. Also irgendjemand, der Ideen hat und der so ein gewisses Bauchgefühl hat, wo muss ich hingehen und wie muss ich was machen, damit es funktioniert. Oder ist
nein, das Bauchgefühl ist anders. Also die Maske habe ich mir machen lassen, weil ich eine romantische Vorstellung fand, in einem Bus zu sitzen und vor mir sitzen so zwei, drei Jugendliche und die unterhalten sich über diesen Sido, wie krass der doch ist, und ich sitze aber hinter denen und die wissen das gar nicht, was voll bescheuert ist. Wenn ich erfolgreicher Musiker bin, sitze ich doch nicht mehr im Bus hinter irgendwelchen Jugendlichen. Das war meine Intention. Ich wollte einfach ich wollte einfach unerkannt sein als Künstler. Ich wollte nur meine Musik für mich sprechen lassen. Das hat überhaupt nicht geklappt.
Wie war da immer der Druck, so groß Maske wegzumachen, oder wie kam das?
Ja, es gab eine Seite, die hieß sidoohnemaske.de, wo dann so Mitschüler von damals Fotos von mir online gestellt haben. Also ich gehe davon aus, es waren Mitschüler, weil diese Fotos hat sonst keiner gehabt. Und ich hatte das Gefühl, ich bin kurz davor, von der Gesellschaft demaskiert zu werden, weil das so die Neugierde geschürt hat. Und dann habe ich es selber gemacht. Aber nur deswegen, nicht weil ich dachte, das ist jetzt eine geile Marketingstrategie oder so. Ich werde das oft gefragt und ich werde oft als schlau und ausgefuchst betitelt, aber ich weiß nicht, Leute, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass Dinge einfach auch mal passieren? Ich glaube an Schicksal. Seitdem ich meine Karriere kenne, seitdem es Sido gibt, glaube ich, noch umso mehr an Schicksal. Uns wurde mal das Auto geklaut. Da war ich sehr jung, da sind wir nach Ungarn gefahren oder Bulgarien, irgendwo hinten, Bulgarien. Und am zweiten Tag wurde unser Auto geklaut. Und meine Mutter, meine Familie mütterlicherseits, wir sind ja Sinti-Roma-Abstammung. Und weil wir dann in Bulgarien waren und es da viele von den Leuten gibt, hat meine Mutter gesagt, ich gehe mal zu einer Wahrsagerin und frag mal, ob die weiß, wo das Auto ist. Und die ist ganz alleine dahin gegangen. Meine Mutter geht rein zu der Frau, die Frau guckt sie mit großen Augen an und ist so erstaunt. Meine Mutter setzt sich hin und sagt, Entschuldigung, ich wollte nur mal fragen, wo das Auto ist. Und die Frau hat lange gebraucht, bis sie angefangen hat zu reden. Und dann hat sie gesagt, tut mir leid, ich kann nicht sagen, wo das Auto ist, aber ich muss Ihnen sagen, Ihr Sohn wird mal sehr berühmt. Und sie wusste nichts von mir. Also sie ist alleine dahin gegangen. Ja? Also es scheint irgendwas zu geben, wie Schicksal oder Bestimmung oder irgendwas. Und das ist das bei mir, glaube ich, einfach. Ich kann mich nach hinten lehnen, mit einer Hand an den Eiern und das läuft alles schon.
Das klingt ja traumhaft. Ich meine, das wünschen sich ja alle, dass es irgendwie so funktioniert. Also viele andere haben es ja zum Beispiel nicht hinbekommen, diesen großen Sprung zu schaffen von der Generation. Ihr seid ja im Musikfernsehen aufgetreten. Deine ersten Lieder sind ja groß geworden, weil sie halt geile Lieder waren, aber halt auch, weil es Musikfernsehen gab, die das dann groß gemacht haben, in die Breite getragen haben.
Das ist blöd, sowas über sich selber zu sagen, aber auch, weil ich bin. Also nicht, weil das, was ich dann da sage im Fernsehen, irgendwie die Leute unterhält und die wollen dann mehr von mir sehen oder so. Ne? Ich glaube, damit hat das auch ein bisschen zu tun. Es gibt viele Leute, die im Fernsehen waren oder Musik gemacht haben und dann im Fernsehen waren, aber die gibt es heute nicht mehr. Ne? Also das ist nicht unbedingt der Grund, dass man im Fernsehen ist, das ist nicht unbedingt der Grund für Erfolg.
Aber wie würdest du dich denn selber charakterisieren? Ich meine, dass du Bauchgefühl ist oder dass du sagst irgendwie, weil du es machst, ist ja das eine, aber was ist denn so, wenn es mal von außen formuliert, dass, wie Sido die Dinge macht? Einfach authentisch,
persönlich? Ich habe irgendwann gelernt, mir und meinem Gefühl zu vertrauen. Das Erste, was ich denke oder was mir einfällt, ist meistens gut und das Richtige. Und das habe ich einfach gelernt. Vertrau dir und deinem Instinkt und mach einfach. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht, egal. In den meisten Fällen klappt es aber. Und das ist mein Trick. Ich mache einfach, was ich für richtig halte. Und dann werden wir schon sehen, ob es richtig ist oder nicht.
Und du bist jetzt auch nicht so finanziell getrieben, hat man das Gefühl. Ich meine, du könntest ja noch viel mehr machen. Also wenn man so guckt, dass deine Kollegen oder Rap-Kollegen heutzutage, die machen dann irgendwie eigene Pizza, eigenen Wodka, all sowas. Und bei dir, ich meine, du hast, glaube ich, auch eine Gin-Marke oder so. Aber man hat das nicht das Gefühl, dass du diese ganzen Nebenaktivitäten so richtig groß spielst.
Nö, also nee, den Wodka zum Beispiel, ich hab mehrere Firmen, von denen man gar nichts weiß, weil ich auch so Startups und so, aber ich will das nicht mit Sido in Verbindung bringen. Das hat damit nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Mitinvestoren möchten natürlich oft mich und meinen Namen nutzen, um die Firmen nach vorne zu bringen, aber das bringt nichts. Auch das hat man auch bei dem Wodka gesehen. Der kostet 80 Euro. Und meine Fans dachten, was ist mit dir los? Warum verkaufst du deinen Wodka so teuer? Wir haben alle kein Geld. Da muss ich sagen, ja, der ist dann eben auch nicht für euch. Der ist für Leute, die das zu schätzen wissen, was wir da reingesteckt haben und wie teuer der ist für uns auch in der Produktion. Der ist für Genießer. Der ist nicht für die Leute, die sich am Wochenende zu fünft wegsaufen wollen. Dafür ist der nicht geeignet. Und wenn ich den immer mal wieder gepostet habe, dann habe ich Ärger bekommen von den Fans. Ne? Deswegen, es funktioniert nicht. Meine Firmen funktionieren nicht mit Sido.
Aber du hättest es ja so machen können. Du hättest jetzt zum Beispiel eine Pizza machen können, die auf deine Zielgruppe zugeschnitten ist. Und wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen günstiger vielleicht oder wie die das gerne mögen.
Ich glaube, das würde, also ja, habe ich zu wenig Eigeninteresse daran, ne? Dass ich das ernsthaft verkaufen könnte. So. Und dann Sachen posten, weil man muss und so, das hasse ich sowieso. Also, ne, wenn man so Partner hat, jetzt bei den Camps hatten wir viele Partner, die uns da finanziell unter die Arme gegriffen haben. Und da mussten wir ab und zu so Dinge posten, also mussten, ne, weil das so die Abmachung war. Und das hasse ich. Ich hasse das, Dinge zu posten, mit denen man gar nicht so richtig was zu tun hat. Ne? Das
ja, ich hatte dann natürlich den Instinkt, das irgendwie dann im Zweifel nicht zu machen. Ne?
Ja, ich habe es auch. Oh, ich weiß nicht nötig, aber ich brauche es nicht. Ich bin genügsam. Also, ja.
Ja, also es ist ja wahrscheinlich am Ende auch ein Talent oder ein Skill, sozusagen, irgendwie nicht das sozusagen sich limitieren zu können. Und du limitierst dich halt.
Ja, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, auch wenn es weniger wäre. Ich bin einfach zufrieden. Ich möchte nur an mein Konto gehen können, wann ich will, mir da Geld holen und essen und mein Leben leben. Mehr möchte ich nicht. Also das ist alles, das ist nicht so teuer. Also da braucht man auch nicht viel für und ja.
Und sag mal, den Startups, was du gerade meintest, habe ich jetzt sozusagen in der Vorbereitung nicht so viel drüber gefunden. Also machst du wirklich richtig Startup-Beteiligung in Berlin, dass dich da Leute oder Investoren oder Gründer ansprechen oder mehr so im Freundeskreis? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ja, man wird angesprochen. Ich mache jetzt nicht so diese klassischen Pitches, setze mich irgendwo hin und dann kommen Leute und erzählen mir ihre tolle Idee, sondern das wird irgendwie an mich rangetragen und wenn ich dann Interesse habe, das zu machen, dann dann schmeiße ich ein bisschen Geld da rein.
Ein bisschen Geld heißt dann, man muss ja schon beim Startup irgendwie, redet man ja meistens von 30, 40, 50.000 Euro oder so.
Oh, naja, es gibt auch, als Beispiel, ich habe eine Firma, die heißt Easy Meal, die schickt dir Essen, also die liefert Essen. Du bestellst das heute bis 13 Uhr und wir liefern dir das morgen zu deiner gewünschten Uhrzeit, liefern wir dir dein Essen. 5 Mahlzeiten für den ganzen Tag. Frühstück, Zwischenmahlzeit, Mittagessen, Zwischenmahlzeit, Abendessen liefern wir dir für 20 Euro. Da steckt einiges mehr drin, als wir am Anfang gedacht haben. Ne?
Auch von dir?
Ja, von mir. Von mir hart verdientes Geld. Steckt da drin einiges mehr. Also du sprichst von 50.000, das ist wohl 6-7-fach geworden. Ne?
Wow. Aber dann gehört dir die Firma auch oder bist du dann nur einer von mehreren Investoren?
Der allergrößte Teil gehört mir, also mehr als 50%.
Und davon hast du mehrere von solchen Dingern?
Ja.
Okay. Und das sind dann aber am Ende Freunde oder Leute, die dich irgendwie ausfindig gemacht haben und gesagt haben, Mensch, hier, ich
will das. Leute, die mich dann ausfindig gemacht haben, über Freunde, die Freunde kennen und so weiter. Ne? Und dann höre ich mir das mal an. Und dann mache ich das eine oder andere.
Okay, okay. Aber du hättest auch eigentlich bewusst ein bisschen unter der Decke, wenn man, du könntest denen ja auch helfen. Wenn, ich meine, die deutsche Gründerszene wäre ja dankbar, wenn man wüsste, hey, da gibt es jetzt neben Joko noch einen zweiten prominenten Entertainer, der
investiert. Nee, lasst mal eure Sachen da bei euch. Wenn ich die hören soll, dann wird das schon irgendwie zu mir getragen. Wie gesagt, Schicksal. Ich glaube an Schicksal.
Okay. Und ist irgendwas, sagen wir schon, von den Firmen her größer? Also irgendeine Firma, die jetzt Millionen Umsätze macht oder Millionen vielleicht wert ist?
Kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung.
Okay, also bist jetzt auch nicht so, dass du da irgendwie da jetzt tagtäglich...
Ich bin jetzt keiner, der da jedes Wochenmeeting unbedingt dabei sein muss und so ein Quatsch. Das Geld ist da drin und dann irgendwann wird mir einer sagen, ey, wir müssen wieder mehr Geld reinmachen oder ey, hier, wir kriegen jetzt Geld ausgezahlt oder irgend so ein... Aber bevor mir das nicht gesagt wird, werde ich auch nicht nachfragen oder so. Das läuft.
Du bist ja so ein Investor, den man sich wirklich wünscht, ne? Der da gut reintut, Bock hat und dann nicht mehr groß nachfragt. Das ist ja das, was sich alle Gründer am Ende wünschen. Keinen, der Druck macht.
Ja, nee, ich entscheide mich, also die Entscheidung dauert einfach länger und wenn ich mich dann dafür entschieden habe, dann mache ich das 100%.
Mhm. Okay, und das, dann hast du irgendwie jemanden, der dabei hilft? Also irgendwie, das
ist ich mache alle meine Geschäfte mit einem Partner, mein Anwalt. Ist auch mein Geschäftspartner und wir machen alle Geschäfte zusammen. Auch die Marke Sido ist in dieser Firma. Mit der Firma machen wir eigentlich alles. Meine Produktion, alles, was mit Sido zu tun hat, machen wir mit der Firma. Wir machen alle Investitionen mit der Firma. Diese Firma ist mehrere Millionen wert. Also ne, diese Firma, mit der wir das alles machen. Ja.
Obwohl sie natürlich auch am Ende ein bisschen von dir abhängig ist. Ne? Weil wenn du da jetzt nicht mehr da wärst oder keinen Bock mehr hättest, dann würde die Firma wahrscheinlich deutlich weniger umsetzen können, ne? Als jetzt mit dir.
Wie gesagt, ich gebe ja mein Gesicht nicht für die ganzen Marken und so weiter. Ne? Also und meine Rechte und so weiter, die würden ja erstmal in der Firma bleiben, auch wenn ich da nicht wäre. Ja, also das.
Ja, okay, stimmt, du hast recht. Ja. Also so gesehen, okay. Und sag mal, wie würdest du dich selber jetzt heutzutage bezeichnen? Also ich meine, Gangster-Rapper ist ja so ein bisschen outdated. Also meine Mutter würde jetzt glauben, du bist Gangster-Rapper, so, oder weiß nicht, mein Bruder vielleicht, aber wie würdest du dich selber bezeichnen?
Ich habe mich noch nie als Gangster-Rapper bezeichnet. Damals, als alles noch ein bisschen rougher war, ich habe Straßenrap gemacht, also aber kein Gangster-Rap. Mhm. Also ich maß mir nicht mehr an, als ich bin. Also ich versuche das zumindest. Und ich würde mich einfach als einer wie alle.
Entertainer.
Ich möchte einer wie alle sein. Ich möchte gar nicht rausstechen aus der Masse. Und das ist einer der Gründe, warum ich ungern in der Öffentlichkeit bin, weil ich werde nicht gerne Schulter geklopft. Ich weiß, dass ich irgendwas anderes kann und ich weiß, dass ich Leute unterhalte oder auch Leute, deren Stimmung verbessere und durch schwere Zeiten helfe. Das weiß ich alles. Das muss man mir nicht noch dreimal sagen. Und mir ist das irgendwie unangenehm. Komplimente sind mir irgendwie unangenehm.
Okay. Wie ist denn dein ganzes Twitch-Engagement jetzt? Also du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt diese Camps gemacht. Also Angelcamp gab es, es gab Horrorcamp, es gab Weihnachtscamp und das ist immer so, dass du und Knossi und zwei, drei weitere Freunde gemeinsam sich für ein paar Tage irgendwo hinbegeben und das alles 24/7 filmen, mehr oder weniger, ist mal ganz knapp zusammengefasst.
Ja.
Wie kam dieser neue Weg in dein Leben? Also ich meine, das muss man ja aktiv angehen oder da ist man ja nicht durch Zufall irgendwann so in einem See mit den Jungs.
Nö, Knossi war mal bei mir und dann haben wir gesagt, lass mal angeln gehen, weil wir beide sehr gerne angeln. Mhm. Und Knossi meinte, ja, dann lass das doch streamen. Ja, dann meinte ich, aber wenn wir das streamen, dann lass das gleich ein bisschen größer machen. Nicht nur mit deiner Handykamera, dann lass das alles gleich ein bisschen größer machen. Und dann haben wir unser Team involviert und dann ist das entstanden. Aus einer Schnapsidee eigentlich heraus. Und das hatte nichts damit zu tun, ey, wir müssen das machen, dann wären wir die großen Megastars bei Twitch oder so. Irgendwann, als wir gemerkt haben, ey, das ist groß und die Leute interessieren sich dafür, haben wir gedacht, ja, wir könnten jetzt uns einen guten Hebel bei Twitch und Amazon erarbeiten, wenn man mit denen mal an einem Tisch sitzen möchte und verhandeln möchte wegen irgendwas. Wenn wir den Leuten zeigen, wenn wir es schaffen, den Leuten zu zeigen, guck mal, wir sind die, die hier die meisten Klicks, die meisten Viewer in Deutschland gleichzeitig hatten, dann kann man eventuell, wenn man Ideen hat, und die haben wir, mit Twitch an einem Tisch sitzen und an einem besseren Hebel sitzen, weil wir die sind, die die meisten Follower geschafft haben. Ne? Also wir können das irgendwie.
Wie ist eigentlich der Kontakt zwischen dir und Knossi entstanden? Weil ihr seid ja auch eigentlich vom erstmal unterschiedlichen Ursprung so.
Ja, ich immer wenn ich jemanden sehe, der mir gefällt oder mit dem ich gerne Kontakt hätte, dann rufe ich da einfach an. Besorg mir die Nummer und rufe an. Und so habe ich das in dem Fall auch gemacht. Ich habe Knossi sein Scheiße-Video gesehen, wo ihm die Scheiße geschickt wurde, in einem Paket, was so viral gegangen ist. Und da habe ich mich weiter rein informiert in das Thema Knossi, mhm, und war der Meinung, den willst du unbedingt mal kennenlernen. Das ist ein Typ, mit dem kann man Spaß haben und Pferde stehlen. Hat sich auch als
zutreffend erwiesen, ja.
Hat sich als zutreffend erwiesen,
ja. Ja, das glaube ich. Ich meine, es gibt ja mittlerweile euch beide in den geilsten Situationen, ne? Also ich meine, Knossi kann man jetzt auch nicht mögen eigentlich, ne?
Ja, auch hinter der Kamera ist der einfach ein herzensguter Mensch, ne? Also ich gönne dem alles und ich freue mich auch immer, den zu sehen, und wir telefonieren oft und updaten uns, und ja, der ist einfach ein richtig guter Freund geworden, ne, innerhalb des letzten Jahres.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren, oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Dennoch ist es ja so, in der heutigen Welt, ich meine, du hast ja auch gesagt, viele von deinen damals, als es losging, Kollegen, andere Musikstars sind so ein bisschen verschwunden. Man hat das Gefühl, du managst diese Aufmerksamkeit ganz gut. Also wo du bist, ist Aufmerksamkeit, und du hast immer weiter diese Berührungspunkte mit Reichweiten. Wie war denn der Schwung von Fernsehmusikvideos und richtig, also dieser ganzen Fernsehwelt hin zu jetzt der Instagram-Welt. Hast du das irgendwie auch einfach so, Mensch, Instagram ist ganz interessant, ich spiele da ein bisschen mit rum, oder?
Ich interessiere mich schon die ganze Zeit für alternative Medien. Also nicht jetzt im Sinne von Presse, sondern eine Alternative zum Fernsehen. Und ich hatte schon immer ein Auge auf YouTube und so weiter, nur noch vor 5 Jahren oder so war YouTube nicht guckbar, fand ich. Das nur irgendwelche, wie heißt der, Simon Desue und wie die alle hießen, und das war alles so fake und gestaged, und es war einfach für junge Menschen gemacht und nicht für mich. Mhm. Mittlerweile hat sich das sehr gedreht und es gibt sehr viel Zeug auf YouTube, was ich sehr gerne gucke, auch bei Twitch, diese ganzen Live-Sachen und so. Ich bin da einfach drin, ich bin Konsument auch in erster Linie. Mhm. Und so bin ich da reingerutscht. Und ich habe bisher nicht die Ambition gehabt, da selber aktiv zu werden. Bis jetzt. Wir planen gerade an meiner eigenen Twitch-Show. Mhm. Wir planen auch darüber hinaus an einem eigenen Twitch-Kanal, ich sehe Twitch wie das Fernsehgerät, auf das du zu Hause hast. Und jeder Kanal bei Twitch, jeder Content Creator, wie die sich alle nennen, ist ein eigener Fernsehsender. Ja? Und ich möchte, dass im besten Fall jeder Kanal 24 Stunden bespielt wird. Und daran arbeiten wir jetzt. Wir bauen Kanäle, die 24 Stunden live bespielt werden. Vielleicht noch anderweitig ausgewertet im Nachhinein, als Podcast oder was auch immer. Mhm. Aber das ist so, das ist meine Vision. Das ist meine Vision von, das, was die Leute sehen, haben die selber bestimmt. Also der Konsument hat selber bestimmt, was da läuft und was er gut findet. Das ist ja das Geile bei Twitch mit dem Chat, dass man so nah wirklich an der Zielgruppe ist und auch die Zielgruppe selber entscheiden lassen kann, was sie sehen möchte und was nicht. Ne? Und das ist für mich die Zukunft. Da ist die Zukunft. Fernsehen ist sowas von outdated. Wer möchte noch sich vom Fernsehen diktieren lassen, wann er zu Hause zu sein hat, damit er seine Lieblingsfernsehsendung sehen kann? Macht keiner mehr, keiner. Hm. Es gibt keine Blockbuster mehr. Blockbuster heißt, alle sind zu Hause und der ganze Block ist leer, weil die alle das gucken möchten. Das gibt's nicht mehr. Hm. Das gibt's nicht mehr, weil alle können das gucken, wann sie wollen. On demand.
Was sind denn für dich die wichtigsten Digitalplattformen aktuell, also auf denen du selber am meisten drauf bist als Konsument und wo du am meisten sendest?
Twitch. Also in erster Linie habe ich die ganze Nacht, also wenn man mich sucht nachts, bei Twitch findest du mich.
Okay.
Und dann YouTube für mich so zum Gucken tagsüber. Ich gucke eigentlich nur noch YouTube und Twitch und wenn ich mich verzaubern lassen möchte und in eine andere Welt tauchen möchte, dann gucke ich Netflix oder irgend sowas. Und ich glaube, so wird sich das auch aufteilen. Es wird Netflix geben, so Filme und so weiter, aber die werden so weit von der Realität wie möglich sein. Und den Rest, dieses Echte, das guckst du dir dann bei Twitch an oder bei YouTube und so weiter. Und das wird sich sehr, sehr spalten zwischen echt und Fiktion. Und Fiktion wirst du dann bei Netflix und so weiter bekommen. Und ich glaube, dass diese Fiktion auch immer weiter ausarten muss. Also du guckst dann so Ritterfilme, wo die, also nichts, was so nah ist an der Realität, wie jetzt, wie sie ist, sondern am besten so weit weg wie möglich. Das ist dann Netflix und alles andere, dieses Echte, wirst du bei Twitch bekommen. Und ich glaube, irgendwas dazwischen, wie Shows oder sowas, keine Ahnung, was damit passiert, keine Ahnung. Also so eine Samstagabendshow wie Wetten, das oder Schlag den Raab oder sowas. Keine Ahnung, wie man das weiter auswertet.
Ich meine, Knossi zum Beispiel, um den nochmal ins Spiel zu bringen, der geht jetzt ja wirklich ins TV. Und der war jetzt ganz happy und dass er auch einmal eine TV-Show machen kann mit Stefan Raab und allem drum und dran. Ne?
Ja, haben wir lange diskutiert drüber. Und eigentlich ist es ja genau gegen das, was wir jetzt planen die ganze Zeit. Ja. Aber es ist einfach sein großer Traum. Schon immer gewesen. Der hat mit dem Ganzen angefangen eigentlich wegen Stefan Raab und weil er ins Fernsehen wollte. Ne? Und deswegen, ich gönne ihm das und ich diskutiere auch gar nicht lange mit ihm, obwohl ich, wie gesagt, das finde, das geht komplett gegen das, was wir die ganze Zeit, an was wir die ganze Zeit arbeiten. Mhm. Also so im Grunde hat er auf den Boden gespuckt und das dann wieder aufgeleckt. Obwohl ich eigentlich, der bin, der mehr auf den Boden gespuckt hat. Also wenn es darum ging, dass jemand gesagt hat, schmeißt eure Fernsehgeräte aus dem Fenster, dann war ich das im Grunde. Für mich ist das viel ernster. Ich gehe nicht mehr ins Fernsehen. Ich habe gesagt, ich gehe ins Fernsehen, wenn Knossi und die anderen dabei sind, ne? So für Knossi und damit die das auch mal sehen. Aber ich selber gehe nicht mehr ins Fernsehen. Ich sag alles ab in letzter Zeit. Ich gehe nicht mehr ins Fernsehen.
Einfach weil, also ich meine,
ich will es nicht unterstützen. Ich will es nicht mehr unterstützen. Und so Leute wie ich und meine Konsorten, wir halten das ja alle am Leben, weil wir da noch hingehen. Ne? Und von mir aus kann man das langsam aussterben lassen. Ausbluten lassen.
Okay. War das denn für dich sagen wir mal hilfreich oder wie war das denn? Du hast ja mal ganz groß eigentlich, sagen wir mal, Voice of Germany zum Beispiel. Das war ja schon ein TV-Event, so als du damals da irgendwie Juror warst und so, das war ja schon irgendwie, fand ich so für deine Karriere eine wichtige Meilenstein oder würdest du es nicht so sehen?
Also, es hat mir eine neue Zuhörerschaft erschlossen, sagen wir mal so. Mhm. Also die Leute, die noch Fernsehen gucken oder überhaupt noch The Voice und so weiter gucken, die hatten mich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Die kennen mich von meinen Skandalen aus der Zeitung, aber so mit mir befasst haben die sich alle nicht. Da konnten sie das mal. Da hatten sie die Möglichkeit, sich irgendwie mit mir zu befassen. Und ich glaube, in der Zeit habe ich in der Zeit, wo Voice war, bestimmt 250.000 neue Instagram-Follower bekommen. Ne,
aber das hast du dem Fernsehen auch viel zu verdanken. Also du konntest dein Image so ein bisschen neu shapen, neue Leute finden, das war doch dann ganz hilfreich.
Ja, neue Leute finden. Einfach, ja, also eine neue Zielgruppe. Nicht erschließen, sondern mit dazu holen.
Ja, genau.
Ne, zu der, ja, genau.
Aber das glaubst du, geht heute, oder das ist gar nicht mehr attraktiv, das nochmal weiter zu drehen?
Nein. Ich möchte einfach ein Pionier sein und ich glaube, dass jetzt ist genau die richtige Zeit. Ne? Das ist jetzt die Zeit, wo Dings spielt, The Revenant, ne, wo die alle nach Amerika gegangen sind und dieses Land erschlossen haben und sich alles unter die Nägel gerissen haben. Das ist genau die Zeit jetzt gerade. Und man sagt ja, in Investorenkreisen gibt es den Spruch, der erste Cowboy, der in den Saloon geht, wird erschossen. Mhm. Der zweite und dritte, das sind dann die, die es machen werden. Vielleicht bin ich der erste Cowboy, der in den Saloon geht und erschossen wird. Ne? kann sein, aber ich glaube, ich mache hier das Richtige. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist, das ist die Zukunft.
Und der Saloon ist dann vor allen Dingen Twitch? Ich meine, ich habe jetzt vor kurzem gesehen, du bist ja sogar bei Clubhouse mittlerweile schon dabei, in einigen Talks warst du da.
Ja, ich gehe dann da immer rein bei Clubhouse und bin leider als Sido auch da drin.
Das nervt wahrscheinlich ein bisschen, ne?
Wollte ich mich natürlich immer alle gleich nach oben holen. Und wenn ich dann reingehe in den Raum und mitreden möchte, reden die alle nicht mehr. Dann ist auf einmal, dann ist auf einmal still. Ich werde mir auf jeden Fall so ein Fake-Account noch anlegen müssen. Einfach nur zum Zuhören.
Aber also macht das für dich Sinn? Also ist für dich auch eine Plattform, wo du auch Bock hast, Pionier zu sein?
Clubhouse? Mhm. Nee. Clubhouse ist fertig, das ist geformt. Genauso wie YouTube, da kann man auch nichts mehr machen. Das ist geformt. Twitch ist noch einfach nur ein Knetehaufen, den du gerade ausgepackt hast. Und jetzt kannst du den formen. Ne? Mhm. Und da wäre ich gerne dabei.
Okay, und Clubhouse sagst du, das ist einfach schon...
Und man muss natürlich sagen, Twitch hat Amazon im Nacken. Was willst du mehr?
Okay, also ist aber ein Großkonzern. Da bist du sogar auf der Seite des Großkonzerns.
Ja, wegen der Kohle, ne? Okay. Also ich glaube, wenn man denen zeigen kann, guck mal, gibt uns das mal, hier gibt uns mal ein bisschen mehr Kontrolle hier über die Sache und vielleicht die eine oder andere Mark, damit wir auch arbeiten können. Mhm. Ja, ist Amazon ein guter Partner.
Auf jeden Fall, also die Kohle haben die, no doubt.
Die Kohle haben die und kein richtiges Interesse, habe ich das Gefühl, an Twitch. Für die ist das so eine
Baustelle.
So ein Nebenbei-Ding, da kümmert sich auch keiner wirklich richtig drum. In Deutschland sind das, glaube ich, eine Handvoll Leute, die überhaupt für Twitch zuständig sind. Ich glaube, das ist für die so nebenbei, ja, macht mal. Die wollen eben diese Prime-Abos, die wollen, dass die Leute sich in Amazon Prime Account besorgen, damit die umsonst dann bei Twitch einen Monat lang irgendwem subben können. Ne? Mhm. Also für die ist das so ein Nebenbeiprodukt. Wie für Apple der App Store oder überhaupt Apps und Musik und so. Das ist für Apple ja, daran machen die wahrscheinlich Minus, aber in erster Linie wollen die dadurch Hardware verkaufen. Ne? Und dann da machen sie dann das Plus. Und ich glaube, so ist das für Amazon auch.
Und YouTube hältst du wirklich für so ein bisschen abgehängt da im Vergleich zu
Twitch? Nee, nicht abgehängt, aber fertig. Fertig, da kannst du nicht mehr kommen und sagen, hier, lass mal das und das jetzt machen und lass mal diese eine Regel ändern und ne, vielleicht ist das und das besser. Hier kannst du mit keinem reden bei YouTube. Das ist alles, das Ding ist fest und ist gemacht und das ist in trockenen Tüchern. Ich glaube, bei Twitch ist das noch nicht der Fall.
Und wie siehst du TikTok?
Gar nicht, sehe ich gar nicht.
Weil du einfach selber nicht drauf gehst?
Ja, das ist der richtige Quatsch.
Aber für Musik ist es schon richtig.
Ja, das ist das für Kinder und für so halbwegs kreative Menschen. Für Content Creators.
Aber bist du auch einer von?
Nee, Mann. Ich finde dieses Wort auch so affig. Was ist denn dein Job? Ja, ich bin Content Creator. Ja, damit das ein bisschen nach irgendwie seriös klingt. Du bist einfach nur ein YouTuber. Du machst einfach nur Fotos mit deinem Essen und kriegst Geld dafür. Mehr machst du nicht. Content Creator.
Okay. Aber, also das heißt, da hast du keinen Bock drauf, weil es zu jung ist am Ende.
Ja, es ist Quatsch. Ich find's nicht witzig. Alle drei Videos passiert dasselbe, selbe Musik, selbe. Mir kommt's auch vor, als wenn da nur eine einzige Frau alle Videos macht. Die sehen alle gleich aus.
Ja, okay. Das kommt mir auch manchmal so vor. Stimmt, hab ich ja nicht drüber nachgedacht.
Ja, das ist nichts für mich. Das ist nicht meine Plattform und ist auch schön, wenn Leute das gut finden und sich da unterhalten fühlen. Mir ist das nichts.
Wie lange brauchst du, um rauszufinden, ob, sagen wir jetzt bei Clubhouse, das gibt's ja seit 4 Wochen, aber da warst du ein paar Mal da.
Clubhouse fand ich sofort genial. Mhm. Sofort genial. Ich mag die Idee, das ist einfach so ein Live-Podcast. Du bist da live dabei, kannst dich mit einklinken, kannst im Zweifel deine Meinung dazu sagen. Du hörst, also wenn du da durchscrollst und so ein bisschen explorst, einfach mal guckst, was es sonst noch gibt, da siehst du, also meine Favorite Rapper haben dann da so Gruppen, Game und so weiter. Den kannst du einfach zuhören, wie die mit ihren Kumpels quatschen. Also ich finde Clubhouse wirklich genial. Es ist wieder so eine einfache, kleine Idee, aber einfach wieder genial.
Aber trotzdem sagst du, es ist auch fertig. Also bist du trotzdem dann...
Nee, ist einfach... Da hab ich zu wenig Augenmerk drauf. Ich bin da lieber einfach nur ein Kunde. Ne? Mhm. Bin da und höre mir das an und nutze das. Aber ich könnte mir auch nicht vorstellen, wie man das noch upgraden könnte. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist es schon.
Ne? Mhm. Ja, also man kann wahrscheinlich irgendwelche kostenpflichtigen Räume machen, wo man bezahlen muss, um da reinzugehen oder sowas.
Ja, das wird vielleicht passieren noch, aber dann wird es auch wieder Quatsch. Ich finde auch, dass man bei Twitch ab einem gewissen Level aufhören sollte, Subs zu nehmen und Donations und so ein Quatsch. Wenn du wirklich groß bist, dann hast du im Zweifel auch Werbepartner und so weiter, die dich da unterstützen. Und wenn du dann noch Subs nimmst und Donations und so weiter, das ist das ist für mich nicht mit meinem Gewissen vereinbar.
Sagst du eigentlich viel ab? Also kriegst du viele Anfragen auch von sozusagen Brands, die mit dir arbeiten wollen und sagen, hey, kannst du nicht unser Auto fahren und unsere Klamotten anziehen und sowas?
Ja.
Machst du nicht?
Na, hast du schon mal was gesehen?
Nee.
Siehst du?
Aber auch das ist einfach Fundamentalentscheidung bei dir, ist irgendwie nicht...
Nö, ich krieg schon ab und zu Angebote, die dann auch okay sind, wo man dann weiter redet, aber dann stimmt das Geld wahrscheinlich auch oft nicht. Weil ich habe noch nie irgendwas gemacht. Das heißt, mein Wert ist noch oben. Ich bin auch noch einer der bekannten Menschen. Mhm. Also mein Wert für Werbung ist noch ziemlich weit oben, weil ich mich noch nicht verbrannt habe. Und wenn da nicht das vernünftige Geld von McDonald's kommt, dann sollen sie lieber diesen Schauspieler nehmen. Da. Das ist wahrscheinlich besser.
Was muss man denn bieten? Also muss man da schon mit einer Million ankommen so in der Größenordnung?
Es kommt darauf an, was und für wie lange das genutzt wird und so weiter. Es gibt da so ein paar Dinge, auf die ich dann achte und die ich in den Verhandlungen für wichtig halte. Und wenn das alles gesetzt ist, dann reden wir auch noch übers Geld.
Aber das ist schon für dich ein Thema. Also du kennst deinen Marketing-Schlüssel sehr genau, ja?
Ja, ja, ich denke schon. Und wenn nicht, spätestens mein Partner, also der Anwalt, der kennt sich, das ist ein Medienanwalt auch, der kennt sich mit sowas sehr gut aus. Der hat schon den einen oder anderen Deal für andere Leute gemacht. Okay. Der kennt sich da sehr gut aus.
Welche Rolle spielt denn Musik jetzt für dich noch? Kommt demnächst ein neues Album? Wie ist du dein Musikding gerade?
Ich überlege, ob es überhaupt sinnvoll ist, noch ein Album zu machen. Für mich ist ein Album mittlerweile Perlen vor die Säue. Ich gebe mir wirklich Mühe für mein Album. Ich überlege mir, wie lang sind die Lücken zwischen den einzelnen Songs. Dann höre ich mir das Album komplett einmal an und merke, oh shit, der Spannungsbogen ist noch nicht so rund. Hier an der Stelle fehlt noch ein Song. Dann gehe ich nochmal ins Studio und mache nochmal einen Song, der den Spannungsbogen rund macht. Also ich gebe mir wirklich viel Mühe, um ein Album zu einem Album, zum Gesamtpaket zu machen. Mhm. Und das wird gar nicht mehr honoriert. Keiner hört mehr ein ganzes Album, also zu wenig Leute. Und dann für den Fall ist es so Perlen vor die Säue für mich. Und dann würde ich eher nur noch Singles bringen.
Aber da kommt was, also die nächste Single kommt.
Ja, ich hab einiges schon im Gepäck. Und ich arbeite jetzt gerade, aber ich habe ja Def Jam Germany jetzt mittlerweile gegründet.
Genau, wollte ich gleich fragen, ja.
Und ich arbeite eher an Bozza jetzt zum Beispiel und an den anderen Künstlern, die wir da noch in der Pipeline haben. Das ist gerade meine Priorität, was Musik angeht.
Muss man einmal ganz kurz erklären, weil ich meine, Def Jam ist ja so ein legendäres Label eigentlich aus USA. Da war irgendwie von, ich glaube, Rick Rubin hat es mal gegründet. Dann
Rick
war mal,
Rubin und Russell Simmons.
Und dann Jay-Z war mal Chef davon. Irgendwie, da gab es dann irgendwie Eminem, also alle möglichen Riesennamen. Die
mittlerweile
da
ist Paul Rosenberg der Chef, also der Manager von Eminem, den man auch von den Eminem-Alben kennt. Die Skits sind immer mit Paul Rosenberg gewesen und der musste das auch... freigeben, dass wir Def Jam Germany machen dürfen.
Aber wie kam es dazu? Also hast du den angerufen und gesagt, hör zu, ich habe Bock auf sowas?
Nee, der Name gehört ja Universal. Mhm. Also es ist ein Unterlabel von Universal sozusagen. Mhm. Und die haben mir das angeboten.
Und jetzt bist du quasi am Ende der Manager davon.
Def Jam hier? Mhm. Ja, wie nennt man das? CEO.
Ja, genau.
Ja.
Und da gehst du dann auch jetzt jeden Tag ins Büro oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich bin nicht so der Büro hier. Ich habe ja ein Handy. da kann man mich hier anrufen oder mal eine WhatsApp schreiben. Ich habe tausende Gruppen und da wird immer irgendwas reingeschrieben und dann tue ich das, was ich tun muss, mehr nicht. Diese so Meetings und so, ich wohne ja auch ein bisschen außerhalb und in die Stadt fahren für so ein Meeting, das ist mir nichts. Außerdem, da sind ja auch Menschen. In der Stadt sind Menschen.
Okay, aber ich meine, man muss ja auch sagen, Def Jam Germany, da gab es schon mal einen Versuch. Der ehemalige, ich glaube, oder weiß nicht, ob noch vielleicht auch aktuelle Fanta 4 Manager, also
Bear Lesker.
Genau, der hat das auch schon mal gemacht und das hat dann nicht.
Ja, der hat schon mal runtergerockt.
Ja, genau. Aber da hast du gesagt, nee, das krieg ich besser hin.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Idee ist jetzt wirklich neue Künstler zu finden.
Also, ja, neue Künstleraufbau. Wir bauen auf. Wir sind jetzt nicht auf der Suche nach irgendeinem Künstler, der gerade sein Deal ausgelaufen ist, dem man eine Million hinschmeißen kann und dann signed er bei uns. Mhm. Nach so einem sind wir nicht auf der Suche. Wir wollen wirklich aufbauen. Ne? Und uns ist wichtig, dass das auch Rap ist, den wir selber gut finden. Also mir werden oft Leute angeboten, von denen ich weiß, die würden bestimmt funktionieren. Gerade jetzt, heutzutage. Aber mir ist das nichts. Und ich kann nur mit Leuten arbeiten oder die arbeiten, wenn ich das auch selber gut finde und dahinter stehen kann. Und dann ist für mich wichtig, dass die Texte einfach wieder Sinn machen, dass es um was geht in dem Lied. Wie der Song ist und wie die Musik ist und so weiter, das ist mir wurscht. Es muss nur wieder was sagen. Das ist Rap. so ist Rap doch entstanden. Wir wollen doch was sagen. Und wir sind die, die mit Worten am besten umgehen können. Deswegen lassen sich sogar die Schlagerleute mittlerweile von uns die Songs schreiben, weil wir das am besten können, mit dem Wort umgehen. Und das muss einfach wieder mehr in den Vordergrund rücken, wenn man Rap-Musik macht.
Welcher Rapper schreibt denn für die Schlagerleute Songs?
Ich.
Ernsthaft?
Unter anderem, ja.
Für wen hast du denn Songs geschrieben im Schlagerbereich?
Wie heißt die? Beatrice Egli zum Beispiel.
Ernsthaft?
Ja.
Da hat sie dich angerufen und gesagt, Mensch, Siggi, kannst du mir helfen? Ich brauche ein paar gute Texte.
Nee, das lief anders. Ich hatte den Song, den sie dann gesungen hat, den habe ich eigentlich für Helene Fischer geschrieben. Die wollte den nicht und dann hat sich die Egli den gekrallt.
Das heißt, du warst dann irgendwie, also einfach bei Helene Fischer dich mal gemeldet und gemeint, hör zu, ich habe hier einen Song für dich geschrieben. Oder
nö, das Management hat dann nachgefragt und dann habe ich das gemacht.
Ach was, was alles gibt, ey.
Ja.
Und wenn man jetzt mal, also.
Gibt's alles.
Ja. Ich meine, du bist ja auch so ein Universaltalent. Ich meine, wie gesagt, der Kanon an Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, ist extrem breit. Also, das muss man wirklich sagen. Also, wenn man guckt, früher Bushido und so die ganze Welt und dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, hier Johannes Oerding, das sind ja schon Welten dazwischen. Aber irgendwie passt du da immer rein. Das ist, finde ich, das Faszinierende.
Nee, die passen rein.
Ja, oder so, okay. natürlich. Ja. Sag mal, dein erster Künstler ist jetzt ein Hamburger, ne? Bossa, ne?
Genau.
Und den hast du dann auch irgendwie wie gefunden? Also einfach Tipp bekommen, nach dem Motto, guck dir den mal an, der kann was? Oder wie scoutest du?
Ich hatte ja vorher einen Künstler, der SDK.
Auch Hamburger, ne?
Ja, auch Hamburger, genau. Und Bossa ist ein Freund von dem gewesen. Ich habe den über SDK kennengelernt und und dann die Mucke mich reingehört und gleich für gut befunden. Und das ist genau das, wonach ich suche. Da geht es wieder um die Texte, ne? Und wenn irgendjemand mal meine Schuhe tragen kann und auch in denen laufen kann, dann gehe ich davon aus, dass Bossa das ist.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne. Zurück zum Podcast.
Ja.
Okay, und guckst du denn, sagen wir mal, so andere Faktoren außer den Texten, wie gut kann der Social Media, wie groß dessen Account, wie... Ist dir vollkommen egal?
Nee, nicht vollkommen egal. Und ich trieze meine Künstler auch immer wieder dazu, ihr Social Media besser unter Kontrolle zu haben. Aber bei Bossa war es einfach, weil ich gemerkt habe, der ist auch ein Typ. Es gibt so Leute, die kommen in den Raum rein und die guckst du an, egal wie laut das ist und egal mit wie vielen Leuten du in der Gruppe sitzt, irgendwie werden deine Augen angezogen von diesem Menschen. Und Bossa ist so einer.
Ne? Sag mal, ihr wart ja auch die Ersten, die früher so ein bisschen groß geworden sind durch Provozieren. Also mit Agro Berlin ist ja schon so Agro im Namen und so. Würdest du sagen, dass dieses ganze Provozieren immer noch da ist, das machen immer noch Leute, aber halt alles immer nur krasser wird? Oder hast du diese Sorge nicht?
Ich glaube, dieses Provozieren ist irgendwie ausgelutscht. Dieses Dissen und Diss-Songs machen ist für mein Verständnis auch schon ausgelutscht, aber das ist eher das, wonach die greifen. Eher würden die nach einem Streit, irgendeinem Streit vom Zaun brechen für Promo, weil wie willst du denn noch wie willst du deine Leute noch provozieren und wie willst du die noch hinterm Ofen vorlocken? Ist doch alles schon gesagt und getan. Müsstest einen killen jetzt oder so.
Naja, aber man hat das Gefühl, das ist irgendwie so kurz davor. Ich meine, mittlerweile sind ja auch
jetzt Leute... Das ist alles Quatsch, Mann. Alles Quatsch, Mann. Wie viele Jahre werden irgendwelche Rapper von irgendwem gedisst und nie ist irgendwas passiert. Wenn die sich dann treffen, es gibt so ein Video von zwei Hunden, die sich durch einen Zaun anbellen und dann geht der Zaun auf und dann sind die auf einmal ganz leise, die Hunde. Und dann geht der Zaun wieder zu und dann bellen die sich wieder an. Das ist Original, das ist deutscher Hip-Hop. Das ist deutscher Hip-Hop.
Okay. Aber sag mal, deine Beziehung zu klassischen Medien, da hat man das Gefühl, die ist auch irgendwie geprägt von entweder Provokation oder Missverständnis. Wie würdest du das denn beschreiben?
Ja, ich hab mal gelernt, dass die Medien oder ein Journalist, dass das so eine Symbiose ist zwischen Künstler und Journalist. Der Künstler braucht den Journalisten, weil über ihn ja geschrieben werden soll, aber der Journalist braucht auch den Künstler, weil er irgendwas braucht zum drüber schreiben. Nur diese Symbiose, dieses 50-50, das existiert für mich nicht mehr. Die Journalisten denken, die sind 80% und der Künstler ist nur noch 20. Und dementsprechend wird man auch behandelt. Ja, und ja. Ich habe schon in meiner Karriere den ein oder anderen Journalisten des Raumes verwiesen. Ich mache zum Beispiel keine Telefoninterviews. Mhm. Das hier ist ja kein Interview. Mhm. Ich sitze ja jetzt nackt auf der Couch. Du hoffentlich auch, aber.
Hattest du mir darum gebeten?
Genau, alles klar. Wir sitzen ja nackt auf der Couch gerade. Das ist ja was ganz anderes. Aber ansonsten mache ich keine Telefoninterviews, weil die Leute sich dann da immer so stark fühlen und so weit weg von mir und dann werden die voll frech. Für mich ist das leider so und ich habe einfach mein Vertrauen in die klassische Presse habe ich verloren. Also es wurde einfach so viel Falsches über mich schon geschrieben und ausgedacht und einfach eine Story aus irgendwas gemacht und Leute stehen bei mir vor der Tür und filmen ins Grundstück rein und so, alles so eigentlich verbotene Sachen. Also ne, das macht man nicht, aber darauf scheißen die. Die scheißen darauf. Wenn sie eine Story bekommen können, dann holen die sich die um jeden Preis. Und ja, auch die sind auch unehrlich. Einfach für die Story werden die unehrlich sein. Und ja, ich habe mein Vertrauen in die Presse verloren. Ne?
Guck, bist du denn viel, sagen wir mal, auf diesen ganzen Telegram-Sachen unterwegs? Guckst du das auch da?
Ja, zur Belustigung. Zur Belustigung gehe ich gerne mal auf Attila Hildmann sein Telegram-Account. Es wird aber auch viel. Es ist wirklich viel und wirklich so ein großer Schwachsinn auch. Also wo man schon weiß, dass das Schwachsinn ist. Also und wenn, ich gönne denen doch, dass dann irgendwann mal irgendein Politiker seine Maske fallen lässt und darunter ist ein Echsenmensch. Gönne ich denen. Wenn das irgendwann mal passiert, gönne ich denen. Aber ich will es erstmal nicht glauben. Ich glaube das erstmal nicht.
Wie siehst du denn die nächsten so 5 bis 10 Jahre? Machst du dir Gedanken so langfristiger jetzt über deinen Job, über deine...
Ich mache mir immer langfristig Gedanken. Also für mich ist das Leben und meine Karriere dann... Irgendwie so ein Schachspiel. Auch wenn ich es nicht wirklich, nicht lange überlege, sondern ich gehe immer nach meinem Herzen. Das, was ich am liebsten machen möchte, das werde ich dann auch tun. Und wenn es die falsche Tür war, durch die ich gegangen bin, okay. Dann ist das auch okay, dann lebe ich damit. Dann merke ich mir, wie die Tür aussah und werde nie wieder durch so eine Tür gehen. Es gehört einfach dazu, auch Fehler zu machen und falsche Wege zu gehen. Und du wirst das immer machen und du wirst dich nicht immer für den richtigen Weg entscheiden. Also dieses Gedankenmachen im Vorfeld macht gar keinen Sinn.
Aber hast du so die Hoffnung, dass du, oder ist das, wäre das dein Traum, auch in 20 Jahren noch, weiß ich, eine große Bühne voll zu machen, dass in 20 Jahren auch noch Leute den Kanal einschalten, dann bei Twitch?
Gehst du davon aus, dass das mein Traum ist?
Ich frage, also ich glaube, viele Musiker, die einmal sozusagen dieses Erlebnis gehabt haben, hey, ich bin jetzt ein Star, die hätten das gerne noch 20 Jahre lang, klar.
Ich will einfach für meine Familie providen können. Ich will, dass es denen gut geht. Das ist mein einziger Antrieb auch, warum ich das alles mache. Ich mache das alles nur für die Familie, nicht für mich. Ich brauche nichts. Von mir aus hätte ich schon längst aufhören können. Aber ich weiß, ich habe Leute... ich muss Leuten Arbeit geben. Das ist auch meine Intention für die Zuhause mit Sido-Sendung gewesen. Ich wusste, meine gesamte Belegschaft hat keine Jobs, also die Live-Leute, die werden keine Jobs haben. Und die haben dann eben im Hintergrund diese Show organisiert für mich und haben Geld verdient. Mhm. Das war auch meine Hauptintention. Also ich mache das alles nicht so richtig für mich. Und deswegen ist nicht mein Traum, in 20 Jahren noch auf irgendeiner Bühne zu stehen oder so. Das ist nicht mein Traum. Wahrscheinlich wird es so sein, aber es ist nicht mein Traum. Ich würde in 20 Jahren viel lieber auf einer Yacht chillen, da, wo die Sonne ist. Leute, die was von mir wollen, sollen zu mir kommen. Mhm. Und ja, ich bin immer da, wo die Sonne ist. Wenn du mich suchst, geh dahin, wo die Sonne ist. Da bin ich.
Okay, aber sag mal, aber bis dahin Yacht und Sonne und dauerhaft sozusagen die Rente für immer, musst du noch ein paar Jahre machen oder rein also, oder jetzt ab deine Kinder mal ausgeschlossen, könntest du das schon machen?
Ich habe 4 Kinder.
Ja, das ist teuer.
Oh ja.
Weil die meisten
ich lass mich gerade scheiden ohne Ehevertrag.
Oh, oh, oh,
okay. Oh ja. Ich sollte noch mal ein bisschen reinhauen.
Aber dann, ich glaube, deine ältesten Kinder sind ja auch schon bald selber
erwachsen. Ältester ist 20.
Ja, genau, das ist schon erwachsen. Ja, okay. Mhm. Ja. Das heißt, irgendwie ein bisschen Gas geben musst du noch, aber irgendwann.
Ja, es würde auch so klappen, ne? Wenn die alle mal ein bisschen genügsam sind, die Schweine. Nein, ich mach das gerne und ich biete denen auch gerne das beste Leben. Das finde ich auch wichtig. Ich finde es einfach schön, Weihnachten da zu sitzen und die zu beobachten, wie die ihre Geschenke auspacken. Und es ist einfach genau das, was die sich wünschen, egal wie teuer. Und das liebe ich.
Hast du denn irgendwelche Leute, die dich inspirieren, so amerikanische Künstler oder auch deutsche Entertainer, wo du sagst, weiß nicht, viele, ich glaube, Knossi würde sofort sagen, Stefan Raab wahrscheinlich, ja. Irgendwie, wo du sagst, das sind einfach geile Karrieren, die hingelegt haben?
Harald Juhnke ist mein absolutes Vorbild.
Okay.
Da lacht er. Ich meine, der ist aber mein
Ja, Lieber. Also ich bin jetzt auch, zumindest auch Berliner und ein paar ganz gute Sprüche gelassen.
Ja, und der ist einfach so ein Lokalheld. Ne, die Leute lieben den in Berlin und der ist hier eine Nummer, der wird auch für immer eine Nummer bleiben in Berlin und das wäre schön. Also in Berlin, für die Berliner einfach so ein Harald Juhnke zu sein und vielleicht so eine kleine Straße im Märkischen Viertel, die könnte auch Paul-Würdig-Straße
heißen. Ja, ich würde es dir sehr wünschen. Ich meine, das ist am Ende ist mein Fazit, das, was auch, glaube ich, euch so ausmacht, ist, ja, mir so viele Leute begeistert, weil du bist genau wie Knossi. Man spürt, dass ihr das irgendwie das Herz am rechten Fleck habt, so, ne? Also das spürt man ja schon so ein bisschen.
Bei uns, wir machen das alles nicht berechnet oder sowas, wir machen das alles, weil wir Bock drauf haben. Und dann, das ist auch der Grund, also glaube ich, warum das alles funktioniert, weil man uns das abkauft, weil man uns, weil wir das alles ehrlich machen, weil man sich nicht abgezogen fühlt bei uns. Und das ist auch der Grund, warum man mir mal einen Fehler verzeiht. Also ich habe bestimmt nicht nur Sachen gemacht, die all meinen Fans immer gefallen haben. Ne? Aber man kann mir das verzeihen, weil man wenigstens weiß, ich habe das aus reinem Herzen, aus einer guten Intention gemacht. Und mir liegt es wirklich fern, Leuten zu schaden, ne? Mhm. Als Sido. So. Ich sage gerne, was ich denke, wenn ich jemanden scheiße finde und ich finde, der hat verdient, das auch mal zu hören. Dann sage ich das.
Kannst du da jemanden nennen?
Ja, der Wendler, Attila Hildmann, das sind so Namen, ne? Mhm. Wo ich auch mal wieder was sagen würde. Und ich zum Beispiel eine Anti-Attila Hildmann-Ansage gibt es auf all meinen Shows oder gab es auf all meinen Shows, die letztes Jahr, also die Autokino-Shows und überall, wo ich war, habe ich immer gesagt, macht, was ihr wollt und glaubt, was ihr wollt, aber eine Sache, bitte tut mir einen Gefallen und hört nicht auf Attila Hildmann. Das so, das finde ich auch wichtig, das meinen Fans mitzugeben. Ne? Mhm. Also,
ja. Hast du ein Gefühl dafür, wie viele Menschen Fans von dir sind, also sind das jetzt irgendwie.
Soll ich nochmal meine Insights gucken?
Ja, bei Instagram, ich kenne nur sehen, von außen hast du jetzt, glaube ich, über 1 Million, ne? Also ja. Die dir folgen.
Ja.
Aber wie viele sind es denn? Sind das deine Fans sozusagen? Oder der Kreis, der dich kennt, ist ja noch viel, viel größer. Also richtige Fans, so die harte Community, gibt es da so ein paar hunderttausend oder noch mehr? Also fragt man sich das?
Woran macht man das dann fest?
Also, wenn du jetzt sagst, hey, wenn du einen neuen Song rausbringst, die den innerhalb von zumindest den ersten 2-3 Tagen gucken würden. Das würde ich jetzt sagen, wäre eine gute Maßeinheit zu sagen, das sind schon Fans. Ne? Die warten, die hören von dir und den gucken danach.
Ja, dann kannst du so von einer, also in 3 Tagen mache ich die Million wahrscheinlich mit einem Video.
Okay, dann ist das ja schon, das ist doch eine faire Metrik, oder? Eine faire Maßstab, um zu gucken, wie viele Leute erreichst du. Ja, aber
man könnte auch davon ausgehen, wie viele Leute kaufen noch eine CD.
Ja, okay.
Oder eine Box oder so. Und das sind dann so 20.000, 30.000 vielleicht oder so.
Und wenn du jetzt eine Tour spielen würdest, wie viele Leute kommen dann auf
die
Tour?
Die Touren sind schnell ausverkauft. Also ich spiele so 150.000 Tickets verkaufe ich bei so einer Tour, 150 bis 200. Und die Tour ist ausverkauft, bevor ich losfahre. Also in der Regel. Ich habe jetzt fürs letzte Jahr in Berlin eine Weihnachtsshow verkauft, eine Tour sogar verkauft. In Berlin alleine hatten wir 6 Shows, glaube ich, die innerhalb von 3 Tagen komplett ausverkauft waren. Pro Show 4.500 Leute oder 4.000 Leute. 24.000, 25.000 Tickets nur in Berlin verkauft, innerhalb von, weiß ich nicht, 3 Tagen oder so. Also sobald ein neues Konzert angekündigt war, war eine halbe Stunde später ausverkauft.
Und woher wissen die das denn? Von deinem Instagram-Account?
Ja, ich poste das einmal. Und dann, die wissen jetzt mittlerweile schon, dass sie sich ranhalten müssen, wenn ich was poste, weil die Tickets sind dann schnell vergriffen, ne?
Okay, aber dann ist es ja so die härteste Währung eigentlich, ne? Am Ende ist es halt so, ne? Also Menschen, die dann auch Geld bezahlen für dich.
Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Anzeichen oder ein Indiz für, wie erfolgreich bist du wirklich. Die Charts kann man da nicht mehr richtig zählen heutzutage, weil Mark Forster ist in den Charts vielleicht auf 40, wenn er einen Song rausbringt, 30, 40, aber verkauft innerhalb von einer Stunde 80.000 Tickets oder sowas. Ne? Und ich glaube, daran kannst du es eher festmachen, wie angesagt jemand ist an Tickets. Kannst du es, glaube ich, eher festmachen.
Okay, aber du bist aber in den ganzen Metriken noch ganz gut drin. Also du guckst dir schon noch an Spotify, wie viel läuft da und
also. Na, mir wird das gesagt. Ich guck's mir nicht, nicht aktiv an. So, ich bin jetzt nicht, oder ich lese auch keine Kommentare oder. Nee.
Auch bei Instagram kommentierst du gar nicht zurück. Also ich meine, auf der einen Seite sagst du ja, mit Twitch, das ist so geil, wenn man so nah an die Community rankommt. Aber Instagram, ich meine.
Ja, Instagram ist ja was anderes. Bei Twitch, da wollen wir ja formen und da wollen wir jetzt ja dem Zuschauer recht machen im Grunde. Mhm. Wenn ich bei Instagram was über meine Musik poste, dann ist die ja schon fertig. Die ist gemacht, die Musik ist fertig, kann man sowieso nicht mehr ändern. Ist jetzt draußen, was denn jetzt? Willst du mir sagen, ob die gut ist oder nicht? wer bist du, dass du mir sagst, ist die Musik gut oder nicht? Wahrscheinlich bist du, also ich kenne dich nicht mal. Ich weiß gar nicht, ob deine Meinung fundiert ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung, deswegen lese ich es mir gar nicht erst durch. Das Problem ist bei uns Menschen, wenn wir ein Lob bekommen. Sagen wir mal, du bringst ein Lied raus und 80% davon feiern dieses Lied. Aber 20% schreiben, was ist das schon wieder für ein Dreck? Hör auf mit der Kacke. Du wirst dich nur, diese 20%, die setzen sich fest in deinem Kopf. Diese anderen 80%, die vergisst du. Die sind überhaupt nicht relevant für dich. Nur diese 20 oder das ist 10% sein, die dich scheiße finden. Das ist das, was du in deinem Kopf, was sich in deinem Kopf festsetzt und was dafür sorgt, dass du beim nächsten Mal, wenn du einen Song machst, anders agierst. Du wirst auf jeden Fall das in deinem Kopf haben und irgendwie unterbewusst wirst du es versuchen, denen recht zu machen, diesen 10%, die es scheiße fanden. Und dann ist es schon nicht mehr echt. Und ich will mich davon einfach nicht beeinflussen lassen, von irgendwas, was irgendwer bei sich irgendwo schreibt. Ne, das hat für mich kein Gewicht.
Denkst du manchmal sozusagen über dich so nach, wie so ein Konto, wo du sagst, von der Marke, von der Kraft von Sido kann man so ein bisschen was abheben und sagen, okay, wenn ich jetzt Geld bräuchte, dann könnte ich nochmal 1-2 größere Kollaborationen machen, das würde zu der Marke schaden, dann würde ich was abheben,
aber dann kriege ich Cash. Ich habe meinem Scheidungsanwalt zum Beispiel gesagt, gib ihr, was sie will. Und er sagt, bist du dumm? Ich sage, gib ihr, was sie will. Die soll von mir aus alles nehmen. Ist doch okay. Ich habe keinen Ehevertrag gemacht, mit Absicht nicht, weil ich gesagt, dann für meine Konsequenzen tragen möchte, wenn es nicht geklappt hat. Wenn sie morgen alles nimmt von mir, bin ich nächste Woche wieder Millionär. Weil nicht mein Konto mich reich macht, sondern der Name, den ich mir über die Jahre aufgebaut habe. Ne? Das ist das, was mein Wert ist. Und nicht mein Konto oder das Geld, was ich habe. Ich gehe davon aus, wenn ich heute pleite sein sollte, bin ich nächsten Monat wieder Millionär.
Und dann wahrscheinlich aber vor allen Dingen von Spotify und von irgendwie Twitch und sonst was.
Ja, oder ich verkaufe meinen Arsch. Ist immerhin Sido sein Arsch.
Ich bin gespannt, was du in den nächsten Monaten oder Jahren irgendwie noch weiter alles so tun wirst. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ich hoffe, dass wir dich eines Tages auch überzeugen können, mal bei uns wieder was live zu tun bei OMR, wenn das wieder geht. Ich hätte dich unglaublich gern da mal richtig dabei. Letztes Jahr warst du schon da, sozusagen Backstage da, aber nicht auf der Bühne. Und das müssen wir eines Tages mal nachholen, ne?
Ja, wir sollten auch nochmal ernsthaft über dieses Format, was ich bei Twitch machen werde, über die Zweitverwertung reden. Vielleicht habt ihr ja Lust, dass ihr das unter eure Fittiche
absolut
nehmt.
Absolut. Also wenn das als Podcast oder sowas, total gerne.
Ja, genau. Das kann, Zweitverwertung ist wahrscheinlich Podcast dann in dem Fall. Es wird ein Talkformat. Also ich und ein Gegenüber. Wir sitzen an einem Tisch und ich stelle Fragen.
Okay, also du lädst dir dann jedes Mal neue Gäste ein.
Ja, genau.
So ein bisschen Joe Rogan-mäßig.
Ja, aber Leute aus dem Volk. Ich möchte niemanden, der da seine Promo-Agenda los wird, sondern Leute aus dem Volk. Auch wenn Wahlen sind, die ja wieder anstehen, möchte ich nicht die Politiker, sondern ich möchte das Volk interviewen.
Okay. Bleib mal kurz dran, wir müssen das weiter besprechen. Ich mache einmal kurz den Podcast hier zu und dann können wir ja gucken, was draus wird. Erstmal sage ich dir also offiziell hier vielen, vielen Dank und erkälte dich nicht, wenn du jetzt noch weiter nackig auf dem Sofa sitzt.
Nee, ich hab hier die Hand am Penis.
Ciao.
Tschüss.
Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich. Aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht, und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtor Bahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.